Herzlich willkommen im Podcast Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, dem Podcast für gewaltfreies Arbeiten.
In dem Sie aus verschiedenen Perspektiven von spannenden Gästen informiert werden.
Über Sicherheit und Schutz vor körperlicher und verbaler Gewalt.
Wir sind Katharina Höfer
und Jörg Wingerter.
Los geht's! Gewalt am Arbeitsplatz. Einfach mal wegcoachen, geht das? Heute haben wir im Podcast Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, das große Glück, einen außerordentlichen Mann kennenzulernen, der so viel Expertise mitbringt aus den unterschiedlichsten Bereichen, dass ich sehr gespannt bin, denn ich hatte auch das Glück, ihn schon kennenzulernen und daher sind wir per Du und er hat bereits ein erfolgreiches Transportunternehmen geleitet, war Filialleiter bei Rewe, kaufmännischer Vertriebsleiter bei Siemens, Aufbau eines Serviceteams im Ausland und ist einer der erfolgreichsten Coaches in der Leaders Academy und war Top-Trainer, mehrfach ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Markus Wittmann.
Schönen guten Tag. Schön, dass ich da sein darf. Danke dir, Jörg, für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Und du hast ja früher sowohl im Einzelhandel als auch bei Unternehmen wie Siemens umfangreiche Führungserfahrung gesammelt. Jetzt bist du seit Jahren ein erfolgreicher Coach der Leaders Academy. Wie hast du diesen Rollenkonflikt erlebt und was hat dich dazu motiviert, sich intensiver mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Gib uns doch mal drei Beispiele mit den jeweiligen Lösungsansätzen.
Das mache ich sehr gerne. Ich sag mal so, in der Zeit als Mensch in der Filialleiter bei Rewe ging es mir definitiv so, dass ich immer wieder auch Konflikte zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten moderieren durfte. Die sind mir begegnet, aber nicht nur da, sondern in allen unterschiedlichen Branchen und Unternehmen ist mir das immer wieder begegnet. Natürlich auch jetzt in meiner Rolle als Trainer und Coach bei der Leaders Academy. Konflikte sind eine zentrale Rolle und gerade eben zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten eskaliert es doch immer wieder. Im Einzelhandel gab es da sehr oft Spannungen zwischen den Verkaufsteams und den Filialleitern, weil die unterschiedliche Wahrnehmung der Arbeitsbelastung so ein großes Thema war. Die Filialleitungen waren nicht immer im Markt, sondern manchmal oder auch öfter einfach im Büro mit Bestellungen, Abrechnungen etc. Bedacht oder unterwegs. Und dadurch mussten die, oder war es meine Aufgabe im Wesentlichen, eine Zusammenarbeit, ein Verständnis, einen bedürfnisorientierten Blick über den Tellerrand, Perspektivwechsel zu erzeugen und Kommunikation als so das Schlüsselelement nach vorne zu stellen. Das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass wir regelmäßig als Team Gespräche führen, das eingeführt soweit. Denn wenn jeder frei über seine Herausforderungen, über seine Bedürfnisse sprechen kann, dann kann ein ganz anderes Verständnis auch für die gegenseitige Perspektive tatsächlich entstehen. Mal losgelöst vom Einzelhandel bei meinem großen Konzern, bei dem ich sein durfte, bei Siemens, da sind mir die Konflikte in den internationalen Teams eher entgegengekommen. Natürlich gab es das vor Ort auch. Aber da ist vor allem das Thema der kulturellen Unterschiede, die zu Missverständnissen geführt hat, ein ganz großes Thema gewesen. Ich nehme mal nur so ein Beispiel. Wir haben in der osteuropäischen Kultur ein Team aufbauen dürfen. Und da herrscht zum Beispiel das Thema, wir fragen nicht, weil fragen heißt, wir sind dumm. Da stelle ich die Frage, ja, gibt's noch was? Nö. Aber ich stelle im Nachhinein fest, Sie haben es nicht verstanden, wenn ich das nicht weiß im interkulturellen Kontext, dann stößt es sofort bei uns als der deutschen Arbeitnehmern, Arbeitgebern auf Unverständnis. Ich habe doch gefragt. Und dann entstehen ganz schnell Stempel, die den Menschen quasi so imaginär auf die Stirn gestempelt werden. Die können es nicht, die fragen nicht, die tun nur so. Dabei ist es ein kulturelles Thema. Und da habe ich versucht, dann entsprechende Workshops mit zu organisieren, um diese Sensibilität nach vorne zu stellen, das gegenseitige Verständnis zu fördern. Und wir haben auch Kommunikationsregeln dazu versucht zu entwickeln, die allen soweit geholfen haben, dann auch wirklich ihr Gehör zu finden. Und ich sage mal, diese zwei Beispiele von vielen haben mich dazu geführt, das auch auf die Führungsebene zu bringen, was ich mit der Leaders Academy tue, Da ist es immer wieder so, dass ich Führungskräften begegne, die sich mit der Frage quälen, ob sie zu autoritär oder zu passiv mit Konflikten umgehen, ob sie dazu passiv agieren. Und viele hatten Angst, die Entscheidungen auch unpopulär zu sein, die sie da tun. Und hier arbeite ich gerne mit dem Modell Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch, weil es hilft den Führungskräften, einen klaren und wertschätzenden Weg zu finden, zu kommunizieren, ohne ihre Autorität zu verlieren.
Das ist sehr, sehr spannend. Also auch gerade nochmal dieser Bereich Perspektiven tatsächlich und Kommunikation und das alles unter diesen unterschiedlichen Aspekten zusammenbringen. Sehr interessant. Und wie ist dann die Auswirkung auf das Thema Gewalt denn konkret? Also wie definierst du Gewalt am Arbeitsplatz und welche Formen von Gewalt oder Aggression erleben Mitarbeiter in den Unternehmen, die du kennengelernt hast, deiner Erfahrung nach am häufigsten?
Also für mich ist Gewalt am Arbeitsplatz etwas, das verschiedene Formen von Verhalten physisch, psychisch oder auch emotional auswirkt und schadet. Das reicht von so offensichtlicher physischer Aggression bis hin zu subtilen Formen wie auch Manipulation, Mobbing oder vielleicht sogar so ein passiv-aggressives Verhalten. Und sag mal so, die vier häufigsten Formen, die mir begegnen, sind auf jeden Fall das Thema Manipulation, dass Personen gezielt gesteuert werden, um Entscheidungen zu beeinflussen oder auch Verantwortlichkeiten bewusst zu vermeiden. Das zweite ist so dieses passiv-aggressive Verhalten. Ich glaube, das kennen wir alle, so dieser Sarkasmus, manchmal so gezielte Verzögerung von Informationen, Weitergaben oder aber auch so das Untergraben von Kollegen, eher das über jemanden sprechen als mit jemandem zu sprechen. Ich habe auch so das, was mir immer wieder begegnet, sind so kleine Mikroaggressionen, die manchmal sogar unbewusst sind. Und das ist ja das ganz Gefährliche daran, dass wir unbewusst Gewalt ausüben, weil wir unbewusste Handlungen oder Worte wählen. Für mich ist das Wort aber hier schon so eine Mikroaggression, die ausgeführt werden kann, die bei dem einen oder anderen eben als Gewalt schon auch angenommen wird, weil sie sich gegen Minderheiten oder spezifische Gruppen richten, die damit in ein Abseits gestellt werden. Was ich Gott sei Dank noch nicht so oft habe erleben müssen, ist das Thema Mobbing, wo es natürlich um diese wiederholte systematische Ausgrenzung oder manchmal sogar auch Schikane geht von einzelnen Personen, die dann über so Gerüchte, Flurfunk, Ignorieren stattfinden, manchmal aber auch sehr aktiv in Teams. Und das sind so die vier Dynamiken, die für eine toxische Arbeitsatmosphäre sorgen können. Aus meiner Sicht auch eine Spaltung des Teams erreichen können. Das Vertrauen, das dann dadurch schwindet und natürlich auch eine Produktivität, die zurückgeht. Und da ist es teilweise sogar so, dass das dann gar nichts mehr passiert, dass dann gar keine Produktivität, gar keine Aktion mehr stattfindet. Und hier helfen so Interventionen aus meiner Sicht sehr gut, die Muster überhaupt mal zu erkennen. Ich sage da gerne vom Unbewussten ins Bewusste. Und wenn ich es bewusst habe, dann kann ich es ins Steuerbare tatsächlich auch übergeben. Und wenn wir da so die ersten Schritte schaffen, es zumindest vom Unbewussten ins Bewusste zu holen, dann können wir diese häufigen Formen der Gewalt am Arbeitsplatz auch wahrnehmbar machen.
Ja, also super spannend auch. Gerade dieses Unbewusste, dass es durchaus Dinge gibt in der Kommunikation, wo sich die Teilnehmer gar nicht klar sind, dass sie eben tatsächlich Gewalt ausüben und der ein oder andere sich auch nicht traut, dann eben das wiederum anzusprechen, weil er vielleicht in einer Machthierarchie sich unterlegen fühlt und ja, das durchaus dann zu entsprechenden Konflikten dann führen kann. Und da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage, denn welche Rolle spielen dann Führungskräfte dabei, Gewalt am Arbeitsplatz zu erkennen und zu reduzieren? Hast du da noch weitere konkrete Strategien, die du Führungspersonen in deinem Training an die Hand gibst?
Auf jeden Fall, denn ich bin der Meinung, dass Führungskräfte nicht nur eine, sondern sie tragen die entscheidende Verantwortung, wenn es um Konflikte geht, denn sie prägen die Kultur des Unternehmens und sie handeln, und das ist für mich ganz wichtig, vor allem als Vorbilder für den Umgang mit Konflikten. Wenn ich so ein unter den Teppich kehre bin, dann wird es tatsächlich schwierig als Führungskraft, vor allem auch in der Vorbildfunktion. Und auch hier sind es für mich im Wesentlichen vier Strategien, die die Führungskräfte beherzigen können. Das ist einmal die wirkliche regelmäßige Kommunikation mit den Mitarbeitenden. Ich nenne es gern Vertrauensgespräche. Am besten eine Viertelstunde jede Woche, die ich mit meinen Mitarbeitenden führe, um Spannungen frühzeitig zu erkennen. Ich werde sie damit nicht lösen, aber da kommen Kleinigkeiten schon aus dem Sack sozusagen. Ich kann, wenn ich empathisch bin und zuhöre, auch ganz bewusst diese wahrnehmen und ansprechen. Das heißt, Prävention schon fast betreiben, bevor es zur Eskalation führt. Das Zweite ist für mich, eine Feedback-Kultur auch zu etablieren, indem wir offen und konstruktiv Feedback vergeben und tatsächlich schenken und somit Konflikte auch schon vorher lösen können. Weil wenn ich es lerne, auch mal ein kritisches Feedback anbringen zu können, sowohl als Führungskraft als auch Mitarbeiter, zwischeneinander, aber auch Mitarbeiter untereinander, dann werden die Konflikte tatsächlich aus meiner Sicht auch reduziert. Wenn ich Konflikte aber nicht ignoriere, sondern sie aktiv angehe, und das ist der dritte Punkt, brauche ich natürlich auch eine Methodik oder verschiedene Methodiken, damit ich da einen Schritt weiterkomme. Und hier hilft aus meiner Sicht das Bahnmodell, das ich mal von einem meiner Mentoren, dem René Bourbonus, gelernt habe. Das Bahnmodell steht natürlich nicht für unsere Deutsche Bahn, sondern es steht für die vier Buchstaben Beobachtung, also ganz Sachbeobachtung der Situation. Das A steht für die Auswirkung, also was macht es mit mir tatsächlich? Der H ist der Hintergrund, welche Bedürfnisse von mir sind verletzt, zum Beispiel das Bedürfnis nach gesehen werden. Und das N steht für Nachfrage oder auch Wunsch. Was wünsche ich mir, dass in Zukunft besser wird? Und somit, wenn ich das über diese vier Schritte ganz bewusst tue, dann kann ich Konflikten auf jeden Fall schon gut entgegenwirken oder angehende Konflikte entsprechend lösen. Und das vierte, das hatte ich vorhin schon gesagt, ist der achtsame Umgang mit den Mitarbeitenden, also Vorbild sein, und auch die Fähigkeit, eigene Fehler zuzugeben, in den Vordergrund zu stellen und damit eine gute, vertrauensvolle Basis zu schaffen.
Ja, super. Vielen Dank. Das, denke ich, hilft schon sehr weiter. Und das sind auch Aspekte, die wir tatsächlich in unseren Kursen auch immer wieder festgestellt hatten, dass das Thema Kommunikation eine zentrale Rolle spielt im Bereich eben auch dieses Hinhören und nochmal hinterfragen, nicht zu interpretieren auch, vielleicht mal ganz wichtig. Und das, denke ich, ist mit deinen Strategien hervorragend lösbar. Wenn du jetzt nochmal, ja, das Wichtigste oder die wichtigste Methode, das wichtigste Werkzeug aus all deinem ganzen großen Portfolio zusammentragen möchtest aus deiner Arbeit, ja, was würdest du denn dann, ja, vorschlagen, um Konflikte am Arbeitsplatz erfolgreich zu lösen?
Auf eins kann ich mich tatsächlich einigen. Ich würde gerne zwei nehmen, weil das sind für mich die zwei Kernelemente, neben vielen anderen, absolut klar. Die möchte ich gerne herausnehmen nochmal. Und das ist eine aus meiner Sicht recht einfache Methodik, die es trotzdem ein wenig Übung bedarf, sie durchzuführen. Und zwar ist es die Wahrnehmung, Wirkung, Wunschmethode. Das ist vielleicht noch etwas einfacher als das Bahnmodell. Wahrnehmung beschreibt, was nehme ich wahr, was kann ich beobachten, wie so durch eine Glasscheibe, unemotional. Ich kann es so beschreiben, dass auch jemand Drittes es versteht oder jemand Drittes beschreiben kann. Also Wahrnehmung der Situation. Wie wirkt es auf mich? Also was macht das mit mir? Macht es mich traurig? Enttäuscht es mich? Macht es mich ärgerlich? Bringt mich das auf die Palme? Oder aber auch, es geht auf der freudvollen Version natürlich auch. Es macht mich glücklich. Es schafft mir Erfüllung. Und das dritte W steht für Wunsch. Was wünsche ich mir? Und Führungskräften empfehle ich da immer ganz konkret zu fragen dazu, was kann ich als Führungskraft dazu tun, damit du den Wunsch auch wirklich erreichen kannst? Das ist also ein Modell, das hilft, klar und lösungsorientiert zu kommunizieren, Verständnis für die eigene Wahrnehmung zu geben und konkrete Alternativen aufzuzeigen. Und das zweite ist für mich die ganz klassische systemische Fragetechnik auch. Und da gibt es sicherlich eine ganz wunderbare Frage, die da heißt, was würde passieren, wenn? Oder aber auch, wie fühlt sich das für die andere Person an, um den Perspektivwechsel nochmal in den Vordergrund zu stellen? Oder eben auch die Frage zu stellen, was könnte im schlimmsten Fall passieren, gepaart mit der Frage, wie schlimm ist das wirklich? Das wären so drei von vielen systemischen Fragetechniken, die immer offene Fragen darstellen, sodass ich damit dahinterliegende Bedürfnisse aufdecken kann, aufzeigen kann und wir somit in der Methodik ein Stückchen weiter gehen, um diese Konflikte erfolgreich auch wirklich zu lösen. Denn aus meiner Sicht sind Konflikte das Bedürfnismanagement der Menschen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sachlich, die Bedürfnisse zu erkennen, um danach entsprechend auch agieren und Lösungen finden zu können.
Ja, also wirklich super spannend. Alle deine Ausführungen, denke ich, das macht alles Sinn und da kann man schon eine ganze Menge draus mitnehmen und stellt womöglich auch gleichzeitig fest, dass um das Ganze zu moderieren, es tatsächlich eben auch einen erfahrenen Coach braucht, um solche Fragen dann zu begleiten. Daher abschließend jetzt noch die Frage, wenn du den Zuhörern eine zentrale Botschaft mit auf den Weg geben kannst, um Gewalt und Konflikte am Arbeitsplatz besser zu bewältigen, welche wäre das?
Ich würde sagen, dass Konflikte einfach unvermeidbar sind, aber sie sind auch eine Chance, weil der Schlüssel liegt da drin, Konflikte eben nicht zu vermeiden, sondern sie frühzeitig zu erkennen, das haben wir gerade gesprochen, und sie konstruktiv anzugehen. Und als Führungskräfte müssen wir auch Mut entwickeln, manchmal ein bisschen unbequem zu sein, klar zu kommunizieren und damit auch Verantwortung zu übernehmen und eine vertrauensvolle Unternehmenskultur, in der Respekt, Offenheit und Wertschätzung ganz weit oben steht, als stärksten Schutz gegen Gewalt und Konflikten am Arbeitsplatz zu erschaffen.
Das ist ein prima Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses kurze, aber sehr informative Interview und wünsche dir eine konfliktfreie Zeit.
Vielen Dank, lieber Jörg. Ich wünsche allen Zuhörern auch eine möglichst konfliktfreie Zeit. Danke für die Zeit.
Danke. Damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Das nächste Mal begrüßen wir einen weiteren spannenden Gast zum Thema Gewalt am Arbeitsplatz im Podcast Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wir danken Ihnen, dass Sie dabei waren. Und wenn es Ihnen gefallen hat und wenn Sie möchten, dass wir weiterhin spannende Gäste für Sie einladen können, hinterlassen Sie eine positive Bewertung und abonnieren Sie diesen Podcast. Denn damit gelingt es uns natürlich leichter, tolle Gäste für Sie einzuladen.